Es war ganz schön was los am Donnerstag letzte Woche in Budapest. Vertreter aus 4 Dutzend Staaten haben sich zum Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft eingefunden. Man sprach über die sicherheitspolitischen Herausforderungen Europas im Zusammenhang mit dem Nahen Osten und der Ukraine, über irreguläre Migration sowie über Fragen zur wirtschaftlichen Sicherheit und Konnektivität in Bezug auf Energie, Verkehr, IT und den globalen Handel. Allerdings auch in Anbetracht der jüngsten US-Wahlen über die Beziehungen zwischen der EU und den USA. Was dieser Gipfel gebracht hat und was er hinterlässt, darüber spreche ich jetzt mit Benze Bauer, er ist Leiter des Deutsch-Ungarischen Instituts. Guten Tag, Herr Bauer.
Ich grüße Sie.
Zunächst mal, es war das 5. Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft. Erstmal, was ist das für ein Treffen und warum wurde das grundsätzlich mal eingerichtet?
Die Europäische Politische Gemeinschaft ist im Mai 2022 vom französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron vorgeschlagen worden und sie trifft sich abwechselnd in EU- und Nicht-EU-Ländern, wird vom Europäischen Rat betrieben. Die erste Sitzung war in Prag, dann gab es einen in Moldau, dann in Spanien, dann eine im Vereinigten Königreich. Und nun als Inhaber der EU-Ratspräsidentschaft ist Ungarn jetzt Gastgeber der Europäischen Politischen Gemeinschaft gewesen. Das sind die EU-Länder plus die Balkanstaaten plus Kaukasus plus Türkei und das Vereinigte Königreich. Es ist ein neues Format, wo eben über die Grenzen und Rahmen der Europäischen Union hinaus sicherheitspolitische Fragen, globale Fragen, außenpolitische Fragen erörtert werden, die vielleicht in einem größeren Kontext gut zu behandeln sind als in der EU. Wir wissen ja, in diesem Format ist ja Russland nicht dabei und vielleicht ist es auch die Möglichkeit, eben ohne Russland und ohne Weißrussland die Dinge zu beraten. Und vielleicht ist dann der Europarat nicht unbedingt die Möglichkeit, hier das zu beurteilen.
Ich habe gerade schon angesprochen, worum es in dieser Tagung gegangen ist. Konkrete Beschlüsse sind im Rahmen dieser Veranstaltung aber nicht vorgesehen und sind auch nicht gefallen. Trotzdem, welchen Einfluss kann dieses Treffen haben, so wie das durchgeführt wird?
Das Treffen war jetzt ganz besonders aktuell und wichtig, weil dieses Treffen ja unmittelbar auch von dem Europäischen Rat am Freitag, das auch in Budapest stattfand, ausgerichtet worden ist. Und das Treffen war aktuell und relevant, weil eben am Mittwoch das Ergebnis der Wahlen in den Vereinigten Staaten bekannt gegeben worden war. Und wie wir wissen, war in der Europäischen Union ja mit ganz wenigen Ausnahmen der ungarische Ministerpräsident allein auf weiter Flur. Er hat sich nämlich ganz offensiv und frühzeitig für Donald Trump ausgesprochen. Er hat einen guten Riecher gehabt. Er hat eine gute Analyse der Lage vorgenommen. Und wir wissen ja, Donald Trump ist ja mit einem sehr guten Ergebnis mit 312 Wahlmännern gewählt worden oder wird gewählt werden im Wahlmännerkollegium. Und diese Möglichkeit, dass Donald Trump Präsident werden würde, mit entsprechenden Kommunikationskanälen, die man ausbauen muss, mit Kommunikation und mit einem Netzwerk in die Richtung der zukünftigen US-Administration, das hat bereits Ungarn schon geleistet. Und dies wertet natürlich die Rolle von Viktor Orbán, dem ungarischen Ministerpräsidenten, natürlich sehr stark auf.
Gehen wir mal auf die sicherheitspolitischen Herausforderungen Europas ein, die da angesprochen wurden. Auf welchem Stand ist man da?
Der ungarische Ministerpräsident hat schon seit Beginn des Konflikts den Standpunkt vertreten, dass es dringend notwendig ist, eine Feuerpause erst einmal zu erreichen, einen Waffenstillstand und dann im später Friedensverhandlungen zu öffnen. Und wie jetzt mittlerweile bekannt geworden ist, gab es ja schon ähnliche Pläne im April 2022, das Istanbul-Format. Und der Standpunkt der Ungarn ist besonders authentisch, denn er hat sich eigentlich in den letzten 2,5 Jahren nicht verändert. Orbán hat immer wieder darauf hingewiesen, dass Russland wohl wahrscheinlich am längeren Hebel sitzt. Er hat natürlich immer den russischen Angriffskrieg verurteilt, ist als russische Aggression auch bezeichnet. Und es ist natürlich klar, dass das Völkerrecht und die Moral auf der Seite der Ukraine steht. Aber dennoch muss man versuchen, den Konflikt zu beenden und man muss versuchen, die Kriegsparteien an einen Tisch zu bringen, weil eben weiter noch Menschen sterben. Und man muss sehen, dass hier nicht nur Ukrainer sterben in diesem Krieg, in diesem Verteidigungskrieg, ja, sondern auch Ungarn. Wir wissen, in der Ukraine gibt es eine große ungarische Minderheit, die auch hier mit beteiligt ist an diesen Kriegshandlungen, weil sie natürlich auch in den regulären ukrainischen Streitkräften mitkämpft. Daher war die Politik, diesen Friedensvorschlag zu machen, eigentlich immer schon die Politik der Ungarn gewesen, wurde natürlich sehr stark kritisiert. Und noch in der Friedensmission im Juli hat Ministerpräsident Orbán ja Kiew und dann Moskau besucht und auch Peking und darauf hingewiesen, dass die Zeit nicht für die Ukraine spielt und es dringend notwendig wäre. Seitdem hat sich die Situation an der Front weiter verschlechtert. Jeder Tag ist ein verlorener Tag für die Ukraine, so der Standpunkt der Ungarn.
Jetzt ist Zelensky nicht der Einzige, der dort aufgetaucht ist und so ein bisschen dagegen gesprochen hat, aus verständlichen Gründen. Seine Position ist ja bekannt, aber was haben Sie für einen Eindruck, wie haben sich die anderen Staatschefs, die dort waren, zu diesem Thema geäußert? In welche Tendenz, in welche Richtung geht es denn?
Es ist völlig klar, dass jetzt Unsicherheit herrscht, wie Donald Trump diese Lage wird versuchen, mit Verhandlungen voranzubringen. Und es gibt schon Presseberichte, dass Donald Trump schon Kontakt aufgenommen hat mit den Kriegsparteien. Und es ist nicht ganz auszuschließen, darauf hat Viktor Orbán immer wieder hingewiesen, dass ein Waffenstillstand vielleicht sogar über die Köpfe der Ukrainer und, was schlimmer ist, auch über die Köpfe für uns Europäer gemacht wird. Und für die europäische strategische Souveränität kann das nichts Gutes bedeuten, wenn die USA mit Russland bilateral über Sachen verhandeln, die sie ja schlichtweg im wahrsten Sinne des Wortes nichts angehen, sondern diese Sachen gehen ja Europa etwas an. Das hat Orbán im Juli bekräftigt. Er wollte eigentlich Zelensky als Verbündeten gewinnen, dass eben ein europäischer Friedensvorschlag auf den Tisch kommt. Diesen europäischen Friedensvorschlag hat es so bisher noch nicht gegeben. Es wäre aber gut, wenn Europa hier aktiv wäre. Es herrscht ein wenig jetzt bei vielen in der Europäischen Union Entsetzen, dass Donald Trump die Wahl gewonnen hat. Aber dieser Realität muss man ins Auge sehen. Und auf diese mögliche Eventualität hat ja Viktor Orbán immer wieder hingewiesen und immer wieder gesagt, Europa muss ein Zeitfenster nutzen, um aktiv zu werden, initiativ zu werden, solange noch nicht klar ist, wer US-Präsident wird. Jetzt ist es klar, Donald Trump wird US-Präsident und die Realitäten sind jetzt ganz andere geworden. Es kann also passieren, dass Donald Trump sehr schnell aktiv wird. Er ist ein Dealmaker. Er macht Deals und er betrachtet die Angelegenheit auch als ein Deal, das hier zu machen ist. Und Europa muss versuchen, da noch im Spiel zu bleiben. Europa muss versuchen, dann auch eine Rolle wahrzunehmen. Und ich denke, es herrscht natürlich bei den Staats- und Regierungschefs in Europa Ernüchterung. Sie haben mit Kamala Harris gerechnet. Und es herrscht auch Ernüchterung, weil natürlich die Rolle von Viktor Orbán hier sehr stark geworden ist. Sie ist dominanter geworden. Donald Trump hat als einer der ersten nach seinem Wahlsieg mit Viktor Orbán telefoniert. Das zeigt auch jetzt die neue europäische Verschiebungen in diesen Machtskalen.
Weil Sie gesagt haben, Ernüchterung. Ernüchtert ist sicherlich auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz angereist und zwar verspätet wegen der Regierungskrise und dem Platzen der Ampelkoalition. Dennoch ist er da aufgetaucht. Wie haben Sie seine Rolle wahrgenommen? Beziehungsweise was für einen Eindruck hat er auf Sie gemacht? Und was für ein Thema war das auch unter den anderen Staats- und Regierungschefs? Oder ist das ganz offen angesprochen worden?
Es ist klar, dass Deutschland jetzt keine Führungsrolle spielt, aber das ist ja kein Zustand, der ja seit gestern erst anhält, sondern schon seit sehr vielen Jahren, seit Antreten der Ampelregierung eigentlich so beschrieben werden kann. Deutschland hat keine Führungsposition mehr inne. Orbán hat immer wieder darauf hingewiesen, dass mit Angela Merkel wahrscheinlich dieser Krieg so nicht vonstatten gegangen wäre. Und die Ampel ist sehr schwach. Und die Ampel ist jetzt noch schwächer. Sie ist ja gar keine Ampel mehr, sondern eine rot-grüne Minderheitsregierung. Olaf Scholz wird hier nicht mehr als Mann der Zukunft wahrgenommen, sondern als Mann der Vergangenheit. Das ist ganz klar. Vergleich, wie das auch aufgefasst wird in der Berichterstattung, als die deutsche Botschaft hier in Ungarn gepostet hat, dass der Bundeskanzler Olaf Scholz hier ist. Ein großes Land Deutschland, Ungarn, ein sehr traditionell deutschfreundliches Land, dann haben das ungefähr 20 Leute geliked. Also so sieht's aus. So ist der Einfluss Deutschlands gegenwärtig, so ist der Einfluss von Olaf Scholz. Es herrschten ja Medienberichte, dass Olaf Scholz vor einigen Wochen Putin versucht hat anzurufen und nicht durchgestellt wurde. Es ist tatsächlich so, Deutschland wird nicht als entscheidender Faktor mehr wahrgenommen. Und ich denke, das muss sich jetzt ändern mit einer neuen Bundesregierung. Und die Ungarn sehen das genauso. Die Regierung von Olaf Scholz wird nicht mehr als Regierung wahrgenommen, die diese Probleme überhaupt noch lösen kann.
Welchen Einfluss sehen Sie denn gerade auf europäischer Ebene, gerade bei solchen Treffen, bei dem Schweizer und dem österreichischen Vertreter? Sind das, gerade eben, weil es eben die neutralen Staaten sind, sehen Sie da noch einen positiven Einfluss? Werden die Vertreter der eigentlichen Ausrichtung ihrer Länder gerecht oder schwimmen die einfach irgendwie mit?
Es ist natürlich festzustellen, dass die europäische politische Gemeinschaft ja natürlich auch andere Länder als die EU-Länder umfasst. Also Schweiz, Norwegen, Vereinigtes Königreich, Türkei, Balkan und Kaukasus. Und es war in den letzten Jahren zu beobachten, dass viele eben mitgeschwommen sind mit dem Mainstream und also eigentlich die Politik, die Mainstream-Politik der Europäischen Union eigentlich anstandslos befürwortet haben, unterstützt haben. In vielen Bereichen kann man auch bei den ursprünglich neutralen Ländern das feststellen, Schweiz, Österreich. Aber es deutet sich jetzt ein Umdenken an. Dieses Umdenken betrifft jetzt die Frage, dass eben vielleicht dieser europäische Mainstream doch nicht so stark ist, wie er eigentlich dargestellt worden ist. Und sehr viele jetzt eben nicht mehr so laut sind, sondern eben sehr leise. Und es gruppiert sich eine neue Mitte von Ländern und Vertretern von Ländern, die eben versuchen, die Bedürfnisse ihrer Bevölkerung gerecht zu werden. Und der Slogan der EU-Ratspräsidentschaft von Ungarn, Make Europe Great Again, wurde ja belächelt, als Viktor Orban ihn verkündet hat, Anfang Juli, wurde ja belächelt in den europäischen Hauptstädten. Mittlerweile ist es so, dass sich alle diese Slogan zu eigen machen. Auch die Belgier, die auch große Kritiker von Viktor Orban waren, Verhofstadt hat gepostet, Make Europe Great Again, und alle sagen das jetzt. Das heißt, es ist jetzt die Zeit, über die Interessen Europas nachzudenken, und es ist die Zeit, die Interessen der Bevölkerung zu artikulieren. Dass dieses Treffen jetzt in Budapest stattfand, zeigt auch, dass gar nichts stimmt von dem Gerede über seine angebliche internationale Isolierung. Und es stimmt gar nichts, dass niemand mit den Ungarn reden will. Es war ja alle da. Nicht nur EU und Europäische Politische Gemeinschaft, sondern auch NATO und andere. Das heißt, es gibt hier einen Informationsaustausch, es gibt einen Erfahrungsaustausch, und Ungarn kann hier die Initiative übernehmen. Auch schon deshalb, weil es die Ratspräsidentschaft hat, und auch schon deshalb, weil Ungarn über die besten Beziehungen in Europa zur neuen US-Administration verfügt.
War das vielleicht ein Weckruf für Europa? Make Europe Great Again, das war das Motto vom 5. Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft. Über das Treffen, die Ziele und die Ergebnisse sprach ich mit Benze Bauer. Er ist Leiter des Deutsch-Ungarischen Instituts. Herr Bauer, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen und für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen.